Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe. Diesmal wieder mit einer Spezialausgabe zu einem meiner Lieblingsthemen. Deutsches Kino ist doch geil. Und heute mal wieder mit einer etwas besonderen Ausgabe. Denn wir haben heute diesen Monat, also im Dezember 2024, so als verspätetes Weihnachtsgeschenk, der Film startet am 26. Dezember, einen Film ausgewählt, wo man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auf die Idee kommt, dass das ein deutscher Film ist. Und das hat auch so einige Kontroversen in den letzten Wochen ausgelöst, denn der Film ist der diesjährige Oscar-Beitrag von Deutschland. Das heißt, der wurde in Deutschland von der Jury ausgewählt als der deutsche Film des Jahres, der uns bei den kommenden Oscars in der Kategorie bester internationaler Film vertreten wird. Und es sieht auch so aus, als ob er es mindestens zur Nominierung schafft. Und es sieht sogar so aus, als ob er ganz gute Chancen hätte, den Oscar zu gewinnen. Zum zweiten Mal für Deutschland in 3 Jahren dann. Wir haben ja erst vorletztes Jahr gewonnen mit Im Westen nichts Neues. Also wir sind da ganz gut dabei gerade. Und jetzt sage ich erstmal Hallo zu meinem Mitpodcaster heute, Stefan.
Hallo.
Genau, und es geht um den Film Die Saat des heiligen Feigenbaums. Mhm. Vielleicht sage ich ein bisschen was drumherum und du erzählst dann kurz, worum es im Film geht.
Das können wir machen.
Genau, weil das ist der neue Film von Mohammad Rasulov, einem Regisseur, der 2021, glaube ich, vielleicht war es auch 2020, für Denn das Böse gibt es doch, die goldenen Bären der Berlinale gewonnen hat und der aus dem Iran stammt und dort mit seinen Filmen schon immer angeeckt ist und es irgendwann so schlimm wurde, dass er mehrfach in den Knast gesteckt wurde und er seine Filme auch nicht mehr drehen wurde. Er hatte Berufsverbot, er durfte also nur noch heimlich drehen. Das sind dann mehr so Geheimdienstaktionen, wie er da seine eigenen Filme drehen musste. Also alles total versteckt und es durfte keiner mitbekommen. Und wenn irgendwie was Merkwürdiges passiert ist, dann ist er für Stunden vom Set weggelaufen, um erstmal zu gucken, ob da nicht eine Razzia kommt. Und also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben in der zweiten Hälfte dieser Folge den deutschen Produzenten Manni Tilgner hier im Podcast zu Gast. Und der kann zu der Seite der Geschichte da noch eine ganze Menge spannende Geschichten erzählen. Die sind fast genauso spannend wie der Film. Und ja, also Die Saat des heiligen Feigenbaums, die hatte Weltpremiere dieses Jahr im Wettbewerb der Berlinale, hat da auch einen wichtigen Preis gewonnen, den Spezialpreis der Jury. Und ganz kurz vorher, also ich glaube 2 Wochen, ist dann, weil sich alles das Netz immer enger gezogen hat, ist Rasulov dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ganz spontan aus dem Iran geflohen, hat da einfach sein Handy und alle elektrischen Geräte zurückgelassen und ist irgendwie die Berge abgehauen. Und mittlerweile lebt er halt in Deutschland.
In Hamburg,
in Hamburg. Und da lebt seine Familie schon seit 20 Jahren. Und er hat halt immer noch im Iran gearbeitet und ist dann, solange es noch ging, gependelt. Irgendwann durfte er den Iran auch nicht mehr verlassen. Und die Filme wurden auch in Deutschland produziert. Das Geld steckt aus Deutschland drin. Also der Film ist hier geschnitten vom Stammcutter von Fatih Akin. Andrew Bird heißt der. Und deswegen ist es halt so den Regularien nach ein deutscher Film. Und wir schließen uns dem jetzt einfach an. Vor allen Dingen auch, weil ich den Film so geil finde. Und Stefan erzählt jetzt mal ein bisschen was, worum es da eigentlich geht in dem Film.
Ja, auch in Die Saat des heiligen Feigenbaums setzen wir uns wieder kritisch auseinander mit den aktuellen, beziehungsweise nicht ganz aktuellen Geschehnissen im Iran. Das spielt halt 2022. Und da geht es um die Proteste, die im Land anschwellen, aufkommen, weil eine Frau durch Polizeigewalt ermordet worden ist, vermeintlich ermordet worden ist.
Nee, das können wir ruhig mal so sagen.
Ist okay, sagen wir direkt. Ich meine, der Film lässt es ja theoretisch offen. Da gibt's ja diese.
Ach so, nee, das ist eine echte wahre Geschichte.
Ja, klar.
Ja,
okay.
Im Film ist es noch nicht geklärt.
Genau, im Film ist es nicht geklärt, aber tatsächlich ist diese Frau von der Polizei ermordet worden und als Grund der Grund dafür war, dass ihr Kopftuch nicht den Vorschriften entsprechend aufgezogen hatte. Und wir begleiten den gläubigen Juristen Iman, der gemeinsam mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern in Teheran lebt und jetzt gerade befördert worden ist, und zwar zum Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht. Und damit gehen nicht nur eine Gehaltserhöhung einher und ein besseres politisches Ansehen und eine größere Wohnung, sondern auch die Tatsache, dass er viele Tötungs-, Erschießungs-,
er muss einfach Exekutionsbefehle unterschreiben und so seine Chefs sagen auch so, ja, also du bist zwar Jurist, aber brauchst du dir eigentlich nicht durchlesen. Also es reicht, wenn du einfach die Urteile unterschreibst.
Genau.
Und im Endeffekt hat er in seinem neuen Job wenig anderes zu tun, als die ganzen Tagleute einfach ungesehen zum Tode zu verurteilen.
Auf der anderen Seite haben wir jetzt diese anschwellenden Proteste im Land und die beiden Töchter sind eigentlich pro Protest eingestellt. Das heißt, die verfolgen die Proteste in den sozialen Medien und würden am liebsten selber auf den Straßen mitlaufen, mitskandieren, aber das können sie halt nicht. Und dazwischen haben wir noch die Mutter, die nimmt so eine Schlüsselfigur eigentlich im Endeffekt ein, denn einerseits möchte sie ihre Familie schützen und dementsprechend sollen die halt nicht in den Fokus der Regierung irgendwie kommen, und andererseits möchte sie auch ihrem Mann beistehen, und sie ist halt hin und her gerissen zwischen diesen beiden Welten.
Genau, weil man muss nochmal dazu sagen, also die Töchter sind, weil du Kinder gesagt hast, die Töchter sind schon so hohes Teenageralter, so sagen wir mal zwischen 16 und 20.
Wir haben eine Studentin und eine Schülerin im
Endeffekt. Genau. Und die Revolutionsrichter im Iran, wenn man da den Job hat und den ganzen Tag Leute zum Tode verurteilt, dann ist die Chance, dass sich Leute an dir rächen wollen, relativ hoch. Das heißt, man soll sich dann möglichst und seine Familie, man soll nicht sagen, welchen Job man wirklich hat, dass niemand das weiß, außer man selber. Die Kinder sollen sich schön aus den sozialen Medien fernhalten, um nicht selber zur Zielscheibe zu werden und so weiter. Also die müssen das alles sehr geheim halten, und deswegen brennt in ihm langsam so eine gewisse Paranoia auf. Also er hat jetzt Angst, dass sich irgendwelche Leute an ihm rächen wollen und sowas, und er hat halt auch Angst vor seinen neuen Bossen, und er hat eigentlich vor allem Angst. Und es klingt jetzt so ein bisschen so wie so ein politischer Film, wie du das beschrieben hast, aber es ist dann doch eher im Privaten. Die Proteste finden draußen statt. Man sieht teilweise reale Handyaufnahmen, die da gemacht wurden. Das sind echte Bilder, das sind nicht gedrehte Bilder. Und es ist aber dann, der Auslöser für die Handlung des Films ist eine verschwundene Pistole. Nämlich seine Dienstwaffe ist eines Tages plötzlich verschwunden. Und das kann ihm irgendwie beruflich, würde da nicht gut ankommen, wenn er in seinem neuen Job gleich seine Dienstwaffe verschlendert. Oder vielleicht wird ihm dann sogar nachgesagt, dass er irgendwie damit was zu tun hat oder dass er das irgendjemand hat zukommen lassen.
Also
auf jeden Fall ist das ziemlich schlimm.
Es hat schwerwiegende Konsequenzen, wird auch gesagt. Also er könnte seinen Job verlieren und vielleicht sogar selber ins Gefängnis kommen. Das wird so in den Raum gestellt. Also es wird auf jeden Fall den Tod seiner Karriere bedeuten.
Genau, und deswegen stachelt er sich selbst immer mehr hoch und gerät in so eine Paranoia-Spirale, die dazu führt, dass er irgendwann relativ sicher ist, dass entweder seine Frau oder seine Töchter diese Waffe geklaut haben. Und dann dreht's richtig ab. Weil das klingt jetzt alles so nach so einem typischen Arthouse-Drama, das irgendwie ganz wichtig ist und dass man sich angucken muss, weil im Iran gerade ganz schreckliche Sachen passieren und man sich damit mal beschäftigen sollte. Aber wenn man diesen Film dann guckt, also für mich, ich habe ihn in keinem Wettbewerb gesehen und ich wusste vorher nicht, worum es geht, war das wirklich wie ein richtig heftiger 70er-Jahre-Psychothriller aus den USA, also mehr so ein früher Francis Ford Coppola. Also wirklich so ein Paranoia-Thriller par excellence, der dann die ersten zwei Drittel halt sehr hochintensiver, dramatischer Paranoia-Thriller, und dann das letzte Drittel, da kippt er dann wirklich vollends ins Genre, da sind Horror-Slasher-Elemente drin, das ist auf einmal wie so ein Western-Finale. Deswegen hat mich das, ich bin Mark Rasseloff insgesamt sowieso sehr gern als Regisseur, ich habe schon mehr von ihm gesehen, aber das war jetzt der von ihm, der mich am meisten umgehauen hat, einfach weil ich das so gar nicht erwartet habe, weil er vorher immer so ein relativ intellektueller, oder ist er immer noch, aber so ein intellektueller Regisseur war, der viel mit Metaphern gearbeitet hat und so weiter, und wir haben ihn jetzt beim Filmfest Hamburg auch interviewt und da hat er das auch erzählt. Er war jetzt einfach an dem Punkt, wo er Wie, er wurde ja eh verfolgt und so. Da hat er irgendwann gesagt, jetzt scheiß drauf. Wir machen das jetzt nicht mehr mit Metaphern. Wir machen das jetzt gerade heraus und sagen einfach, dass alles, was scheiße ist und was hier los ist. Und deswegen ist der Film viel direkter und viszeraler für mich. Und ja, deswegen fand ich das mega spannend, den ganzen Film.
Spannend ist er auf jeden Fall. Also alleine einen familiären, einen persönlichen Einblick in ein Regime zu bekommen, das sonst keine kritische Auseinandersetzung mit den Vorkommnissen im Land zulässt, ist wahnsinnig spannend.
Okay. Ja, vor allem, man kennt ja dieses, dass man sozusagen da so aufpassen muss, was man sagt, ne? Das kennt man ja aus solchen autokratischen Regimes. Aber selten habe ich so eindrücklich gesehen, dass das auch in der eigenen Familie geht. Also, die haben nicht abends auf der Couch Angst, dass das jemand abhört, weswegen sie nicht offen miteinander reden, sondern sie haben so sehr voreinander Angst, dass sie sich nicht mal in der Familie, obwohl man am Anfang das Gefühl hat, dass die sich durchaus eine liebevolle Familie ist und dass die schon einen gewissen Zusammenhalt gibt, dass die einfach nicht offen miteinander reden können und was das, wie dramatisch und katastrophal das endet.
Er bricht halt im Endeffekt das Politische runter aufs Familiäre und zeigt halt, dass das eine nicht ohne das andere funktionieren kann, beziehungsweise dass die sich gegenseitig extrem beeinflussen und dass dann irgendwann die Spannung innerhalb der Familie genauso angespannt ist wie im Land selbst und dass da jederzeit gleich explodieren könnte, gleich zum großen Knall kommt. Und nachher entlädt sich der Film ja auch genau in einem solchen.
Genau, mit einer, ja, wie gesagt, mit einem großen Western-Finale. Ja, und die Spannung wird halt nicht nur aus den politischen und von den Straßen in das Wohnzimmer dieser Familie gebracht, sondern damit dann auch in den Kinosaal, weil, also in Cannes, weil wirklich kam noch jemand geatmet im zweiten Hälfte dieses Films.
Ich würde übrigens nicht nur Western sagen, ich würde tatsächlich auch Horror-Anleihen sagen.
Ja, habe ich gedacht, ja, Slasher, ja, ne? Genau. Also erst ist es ein bisschen Texas Chainsaw und dann ist es irgendwie 12 Uhr mittags.
Ja, ja.
Genau, also es ist sehr überraschend. Also es ist, jetzt braucht hier niemand Angst haben, der normalerweise so Rotwein-Arthouse-Filme guckt, der kann auch diesen gucken. Aber auch Leute, die für solche Filme normalerweise nicht ins Kino gehen, würde ich sagen, es ist einer der spannendsten Filme des Jahres. Er wird bei der kommenden Oscar-Verleihung eine große Rolle spielen. Also die Chancen stehen ganz gut, dass es auch noch in anderen Kategorien reichen könnte und er nicht nur in diese internationale Film-Nische geschoben wird. Vor allen Dingen bestes Drehbuch ist er, glaube ich, ganz gut dabei. Und wie gesagt, es ist fast nochmal genauso spannend, wie dieser Film entstanden ist. Und deswegen würde ich sagen, wir führen jetzt ein sehr ausführliches Interview mit Mani Tegner. Sein, du möchtest noch ein paar letzte Worte sagen, Stefan?
Nein.
Doch, jetzt musst du.
Jetzt muss ich. Guckt euch den Film an. Es lohnt sich.
Genau, ein kleines verspätetes Weihnachtsgeschenk für die Cinephilen da draußen. Weil der Iran ist jetzt auch so ein Land, wo man jetzt nicht unbedingt so Psycho-Thriller-Genre-Kino erwartet. Aber ich nehme es gerne. Mhm. Spaß euch. So, jetzt sind wir hier in der Interview-Sektion des Podcasts und ich begrüße ganz herzlich Mani Tegner bei uns hier im Podcast-Studio in Berlin.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Genau, und gleich die erste Frage. Weißt du schon, wo du am 2. März 2025 sein wirst? Ist das Flugticket schon gebucht oder musst du von hier aus zugucken oder wie ist da der Stand der Dinge?
Also ich hoffe natürlich, dass ich dann in Los Angeles bin. Ich würde sagen, bisher sieht es eigentlich alles sehr gut aus, aber es gibt nochmal zwei Hürden zu nehmen. Also die Shortlist, 17. Dezember wird die bekannt gegeben für die Oscar-Preisverleihung und dann nochmal im Januar. Aber bisher läuft alles sehr gut, also wir sind sehr optimistisch.
Man hört das ja, also ich verfolge das immer, weil ich so ein paar extra Oscar-Podcasts höre aus Amerika. Und da gibt's ja unfassbar viel, das ist ja fast wie Wahlkampf, ne? Dagegen ist ja wirklich Harris gegen Trump jetzt im Kindergarten, gegen das, was da in den Monaten vor der Oscar-Verleihung in Hollywood abgeht, mit geheimem Hinterzimmer-Dining und was weiß ich was alles. Seid ihr da also auch drin oder hofft ihr einfach, dass ihr über die Merits des Films allein da jetzt schon unter die letzten fünf kommen werdet?
Also diese ganze Oscar-Welt ist sozusagen auch neu für mich und es läuft tatsächlich sehr anders und es ist viel, viel größer auch alles, was im Vorfeld passiert, als was ich mir jemals hätte vorstellen können. Da passiert sehr viel. Es gibt extrem viele Screenings, auch mit den ganzen Personen, die letztendlich über die Oscar-Nominierung abstimmen. Alleine um überhaupt in dieser Vorrunde abstimmen zu dürfen, muss man als Mitglied der Akademie mindestens 12 Filme geschaut haben. Das muss überhaupt erst ermöglicht werden. Also das ist eine Riesengeschichte. Und Mohammed Rasool.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles. Discover the best gifts for everyone on your list. save big at Nike Factory Store. Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Ist auch viel in den USA, um tatsächlich dort möglichst an vielen Vorstellungen und Q&As teilzunehmen.
Also richtig Gas geben, sehr schön. Die erste große Hürde war natürlich, dass der Iran diesen Film niemals hätte eingereicht bei den Oscars. Das war natürlich vollkommen ausgeschlossen. Und da ist jetzt am Ende German Films, die sind dafür zuständig, in Deutschland zu entscheiden, welchen Film Deutschland einreicht. Und da war es ja nicht so ganz offensichtlich, dass man den nimmt, jetzt einen iranischen Film eines iranischen Regisseurs in iranischer Sprache und in Iran gedreht. Habt ihr dann sozusagen mal so angeklopft und gesagt, wäre das hier nicht eine Möglichkeit und würde das nicht total Sinn machen? Oder sind die von sich ausgekommen? Wie war da so der Anfang des Ganzen, dass das überhaupt als Möglichkeit in Betracht gezogen wurde?
Wir haben ganz regulär den Film eingereicht. Also das ist sozusagen, das liegt dann in der Verantwortung des Produzenten oder der Produzentin. Und letztendlich haben wir vorher natürlich geprüft, erfüllen wir die formalen Kriterien. Und das haben wir dann erfüllt und dann eingereicht. Trotzdem waren wir natürlich sehr, sehr froh, als wir dann wirklich auch ausgewählt wurden, weil damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Auch wenn ich sozusagen von der Qualität des Films natürlich von Anfang an und spätestens seit der Premiere in Cannes total überzeugt war.
Ja, und wir haben uns jetzt auch voll angeschlossen. Also wir machen da mit, deutsches Kino ist doch geil. Jetzt auch mit Die Saat des heiligen Feigenbaums. Also wir sind da voll dafür, das auch so zu sehen. Natürlich ist es kein reiner deutscher Film, aber warum nicht? Also kannst du noch mal kurz ein bisschen sagen, was waren denn so die Kriterien, die da erfüllt werden mussten?
Also das Thema tauchte natürlich rund um sozusagen diese Auswahl auf. Es gab auch einige Zeitungsartikel zu dem Thema, auch ein, zwei, die ich nicht so erfreulich fand, wo auch teilweise Sachen drin standen, die einfach nicht stimmten. Da wurde mal ganz schnell der unser Komponist, der sozusagen skandinavisch iranischen Hintergrund hat, wurde dann auch schnell zum Iraner und ähnliche Unwahrheiten. Aber das beiseite. Formal ist es erstmal so, dass geprüft wird, wer finanziert den Film. Wir sind eine Hamburger Produktionsfirma, der ist majoritär deutsch finanziert, der Film. Und es wird geschaut, wo haben entscheidende Personen ihren Wohnsitz. Und Mohammed Rasulov wohnt eigentlich seit 2012 in Hamburg, konnte aber für viele Jahre nicht aus dem Iran ausreisen bei einem seiner Reisen. Er hat dann zwischen Hamburg und Teheran ist er hin und her geflogen, hat natürlich auch verschiedene Projekte im Iran weitergeführt, war deswegen viele Jahre im Iran, war ja auch dort im Gefängnis, aber sein Wohnsitz, dort, wo er auch mit seiner Tochter und mit seiner Familie gelebt hat, das war Hamburg. Und das Gleiche gilt für unsere Produktionsfirma und das ist sozusagen, was vor allen Dingen geprüft wird. Jenseits natürlich auch, dass die Teile der Finanzierung sozusagen auch von Hamburg ausgehen, aber auch dieser sehr, sehr wichtige Fertigstellungsprozess und die Postproduktion. Da kann man da vielleicht später noch drüber reden. Aber das ist alles in Hamburg passiert, der Schnitt, der Dialogschnitt und so weiter. Also es ist in gewisser Weise, auch wenn das vielleicht erstmal nicht so scheint, auch ein Hamburger Film.
Wir haben auch beim Filmfest Hamburg ein ganz tolles Interview mit Rasulov geführt. Das könnt ihr bei uns auf der Seite nachlesen. Das geht jetzt diese Woche zum Kinostart online. Und da hat auch seine Tochter für uns netterweise übersetzt. Also das war auch dort. Ja, dann ziehe ich das mit der Finanzierung. Da wollte ich nämlich eh mal zu so ein paar Sachen kommen, mal vor. Das wäre sonst später gekommen, aber wo du das jetzt selber ansprichst, weil mich das tatsächlich interessiert. Weil natürlich ist Filmfinanzierung immer ein Risikogeschäft und man muss da aufpassen. Aber Und es ist super schwer, die eigentlich zusammenzubekommen. Aber wenn Rasulov jetzt anruft, nachdem er aus dem Gefängnis raus ist und sagt, ich habe eine Idee, ich würde jetzt gerne einen Film machen, aber vielleicht bin ich in zwei Wochen auch schon wieder im Knast, wenn die mich wieder einsperren. Also wie ist das mit Risikokapital und wie kann man da überhaupt so schnell sagen, ja komm, mach. Und man weiß die ganze Zeit nicht, ob der Film überhaupt wirklich zu Ende gedreht werden kann, ob da nicht das Material eingesackt wird, ob die Leute nicht in den Knast kommen. Also das ist ja schon nochmal eine andere Wette, als man das beim Film hat, den man hier in Deutschland finanziert und dann da irgendwie in Hamburg dreht.
Ohne jetzt sozusagen in die ganzen Details, auf die ganzen Details einzugehen, kann ich sagen, dass Mohamed Rasulov, und so war das auch bei den vergangenen Projekten, wenn er sich dazu entschieden hat, einen Film zu machen, dann hat er den gedreht, egal was sozusagen die Rahmenbedingungen waren. Das heißt, fest entschlossen, das auch durchzuziehen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er sehr gutes Team vor Ort hatte, die sozusagen sehr viel riskiert haben, die sehr viel Einsatz gezeigt haben. Und ich glaube, wie dann am Ende der Film finanziert wird, das war dann sozusagen nicht primär, sondern erst die Entscheidung, den Film auf jeden Fall zu drehen. Und man muss aber auch sagen, dass natürlich wir sehr froh sind über die Unterstützung der Filmförderung in Hamburg, die da auch einen wichtigen Beitrag geleistet hat. Und das natürlich auch eine Art und Weise ist, das Risiko dann natürlich abzumildern. Durch Filmkredite für Produktion, das nennt man ein sogenanntes erfolgsabhängiges Darlehen. Das heißt, die leihen einem Geld. Und wenn es scheitert, muss man das nicht zurückzahlen. Und wenn der Film gut läuft und sich gut verkauft, dann zahlt man sozusagen dieses Darlehen zurück. Und das ist eine Möglichkeit, genau auch mit solchen Risiken dann umzugehen.
Und ging das dann einfach in super Rekordzeit oder hattet ihr eh schon quasi so ein Dauerverständnis mit der Hamburger Filmförderung? Wir wissen noch nicht, wann es soweit ist, aber Rasulov wird irgendwann demnächst wieder einen Film machen, dann müssten wir sofort loslegen. Also wie läuft sowas?
Also in der Regel ist es so, dass es gibt da ganz klare formale Kriterien, also auch sehr strenge Regularien. Das wird auch immer alles geprüft, auch noch von Dritten sozusagen, also Prüfungsgesellschaften. Aber vereinfacht gesagt, man stellt einen Antrag. Und ab dem Zeitpunkt des Antrages darf man Geld für ein Projekt ausgeben. Man kriegt nicht das Geld erstattet, wenn man das ausgibt, bevor man einen Antrag gestellt hat. Und dann ist es erstmal sozusagen das eigene Risiko. Also man geht in Vorleistung, weil es kann ja immer noch sein, dass der Antrag abgelehnt wird. Und wenn man dann sozusagen, wenn der Antrag genehmigt wird, dann kriegt man auch die Kosten dann zum Teil erstattet. Aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Man muss aber auch sagen, dass es schon auch ein längeres, sehr freundschaftliches Verhältnis gibt zur Filmförderung in Hamburg. Und das liegt daran, dass es bereits mehrere Projekte gab. Und auch bei dem letzten Filmprojekt aus dem Jahre 2020, There is no Evil, doch das Böse gibt es nicht, war der deutsche Titel, der auf der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen hat. Da gab es zum Beispiel auch bereits eine Zusammenarbeit, die geht aber sogar noch länger zurück.
Und klar, wenn du die Berlinale gewinnst, dann hast du, so wie die Filmförderung in Deutschland funktioniert, zu Recht ja quasi fast einen Freischuss für den nächsten Film. Also da sagen die nicht nein. Ne?
Ja, die Arbeit wird dann natürlich, Zusammenarbeit dann natürlich einfacher, denke ich, klar.
Und wie bist du dazu gekommen? Also du bist ja jetzt nicht, ich habe mal bei IMDb geguckt, da fehlen ein paar deiner Credits, von denen ich weiß, dass es sie gibt, aber da steht ja noch nicht so wahnsinnig viel. Also das ist ja nicht, dass du jetzt ein Produzent mit 30 Jahren Erfahrung bist, der irgendwann mal bei Rasulov angerufen hat, gesagt hat, wollen wir nicht mal zusammenarbeiten, sondern wie kamst du da so dazu?
Also ich habe schon lange eine Verbindung gehabt, zumindest zum Bereich auch Produktion und Fernsehen. Hat damit zu tun, dass mein Vater viele Jahre im Iran als Journalist tätig war. Und das heißt, ich habe schon vor über 20 Jahren war ich dort, habe dann teilweise bei deutschen Reportagen auch ausgeholfen. Ich habe da zum Beispiel bei einer Terra-X-Folge vor 20 Jahren mitproduziert, da war ich relativ jung, wo, ich weiß nicht, ob es dieses Format überhaupt noch gibt, aber das Besondere an dem Format ist, dass es halb dokumentarisch, halb Reenactment. Also ich habe da schon eine gewisse Verbindung gehabt, bin aber eigentlich von Haus aus eher Historiker, viel in der Bildungsarbeit gemacht und deswegen nicht sozusagen eine Zwangsläufigkeit dann jetzt auch als Produzent zu arbeiten. Aber letztendlich die Verbindung zu Mohamed Rasulov, die kam auch über das Filmfest Hamburg, wo ich auch gearbeitet habe. Vor 12 oder 13 Jahren war es. Da habe ich dann sein damaliges Team betreut. Und relativ kurz danach gab es dann auch schon die erste Zusammenarbeit beim Film There is no Evil. Entschuldigung, nicht There is no Evil, Manuscripts Don't Burn. Und bei diesem Film, der 2012, 2013 fertiggestellt wurde, auch ein sehr sehenswerter Film. Es geht um Serienmorde, die staatlich sanktioniert sind vom iranischen Regime an iranischen Intellektuellen. Und der lief auch in Cannes, der Film. Und da haben die Innenaufnahmen, die wurden in Hamburg durchgeführt. Also die Außenaufnahmen im Iran, Innenaufnahmen Hamburg. Und das war dann auch das erste Projekt, wo wir tatsächlich auch direkt miteinander gearbeitet haben. dass der Film jetzt, das ist der vierte Film, und auch wenn die Funktionen sehr unterschiedlich waren, die ich da eingenommen habe, arbeiten wir letztendlich schon seit über 12 Jahren zusammen.
Da hast du ja den ganzen Raketenaufstieg da mitgemacht, ne? Also damals war ja noch ein Geheimtipp, sage ich mal, und dann mit jedem Film eine Nummer größer, ne?
Ich würde sagen, sein erster großer Film, ja, es ist schwierig zu sagen. Er hat schon eine längere Vorgeschichte auch mit Filmen in Cannes, lief schon sehr oft dort in der Nebensektion, en certain regard. Und er hat ja aber auch selber natürlich eine filmische Veränderung durchlebt. Ich würde sagen, auch immer weiterentwickelt. Und was ich persönlich sehr spannend finde, ist, dass ich sozusagen in jedem Film auch wieder ganz neue Ansätze sehe. Filmisch, von der Erzählweise, aber natürlich auch über die Jahre eine Erweiterung auch an Möglichkeiten. Also wenn ich überlege, wie wir damals den Film gedreht haben in Hamburg 2012, das war einfach eine sehr, sehr einfache Halle. Wir haben dort das Inventar in der Billstraße, also die Leute, die aus Hamburg kommen, die kennen das. Das ist eine Straße, da kann man sich sehr, sehr günstig Möbel kaufen. Riesiger Markt für alte Kühlschränke-Möbel. Dann sind wir da hingegangen, haben LKW selber die Sachen gekauft und haben dieses Studio dort aufgebaut. Und über die Jahre sind dann natürlich die Möglichkeiten so ein bisschen größer geworden. Und es schlägt sich natürlich dann auch im Film nieder.
Aber jetzt wurde der Film ja im Iran geheim gedreht. Wie ist denn während dieser Wochen speziell der Job als Produzent? Also sitzt man dann nur zu Hause und wartet irgendwie auf die nächste E-Mail, dass noch alles glatt gegangen ist? Oder also das muss ja sehr nervenzerfetzend gewesen sein, diese Zeit, kann ich mir vorstellen.
Das war auf jeden Fall sehr nervenaufreibend, in erster Linie natürlich, weil die Sorge um die Crew im Iran sehr, sehr groß war. Also es wurde geheim gedreht. Das Team war relativ klein natürlich aufgrund dieser Sicherheitsvorkehrung. Dennoch auch viele, viele Drehtage. Und wir hier in Hamburg, wir hatten natürlich die Sorge bei jedem Tag, dass irgendwann dieses Projekt aufgedeckt wird. Und gleichzeitig hatten wir aber einen großen Zeitdruck. Generell ist es besser, solche Projekte wirklich kompakt dann zu Ende zu bringen, weil dann die Möglichkeiten auch, dass so ein Projekt auffliegt, dann natürlich geringer sind. Aber wir wollten den Film zu Cannes einreichen. Und das führte dazu, dass wir schon während des Drehs in Hamburg mit dem Schnitt begonnen haben. Das heißt, bereits nach wenigen Drehtagen hatten wir das erste Material in Hamburg. Andrew Bird, unser Editor, der übrigens auch diesen Film, über den ich bereits gesprochen habe, damals auch schon geschnitten hatte. Das heißt, es gab da schon eine gemeinsame Erfahrung.
Genau, und der große Cutter von Fatih Akin, ne?
Genau.
Dafür ist er weltberühmt.
Ja, und sehr, sehr empathischer Mensch auch. Wir haben dann sozusagen schon nach wenigen Tagen dann angefangen, die Schnittarbeiten vorzubereiten. Und Andrew Bird hat dann bereits im Januar dann auch angefangen zu schneiden, parallel zum Dreh. Und das Schwierige war dann natürlich auch, dass, was ausschlaggebend und sehr wichtig ist, natürlich die künstlerischen Entscheidungen letztendlich, die dann beim Regisseur, also bei Mohamed Rasoulov liegen, das zu ermöglichen, dass es da auch einen ständigen Austausch gibt und dass er natürlich auch überprüfen kann, was machen wir hier in Hamburg.
Muss ich jetzt ganz doof fragen, weil ich es wirklich nicht weiß. Kann man da einfach große Datenpakete hin und her schicken oder muss man da Spionagemethoden entwickeln, um irgendwie sicher das Zeug auch zwischen den Ländern hin und her zu kriegen?
Nein, natürlich keine Spionagemethoden, das ist ein sehr schwieriger Begriff in diesem Kontext. Aber wir haben jetzt nicht mit den ganz großen Datenmengen gearbeitet, sondern es gibt natürlich auch Möglichkeiten, Sachen zu komprimieren und nicht mit dem Original Bildmaterial zu arbeiten, sondern erstmal nur mit sogenannten Proxies zum Beispiel, also stellvertretende Dateien für die Großen nennt man das.
Super. Und dann, woher kam denn so die Hauptangst während der Dreharbeiten? War das, dass man sich sehr genau aussuchen musste, wen man in sein Team holt? Oder waren das eigentlich eh alles Leute, die er seit Jahren kennt? Oder war es mehr, dass die Nachbarn sagen, oh, da kommen irgendwie seit 2 Wochen jeden Tag Leute in die Wohnung und mit Kameras und wir wissen gar nicht, was die da machen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Daran war ich nicht beteiligt. Also zu der konkreten Auswahl kann ich nicht so viel sagen, sondern ich habe mich vor allen Dingen um die Sachen hier gekümmert. Aber ich weiß zum Beispiel, dass beim Casting, was ich natürlich schon am Rande mitbekommen habe, also letztendlich wurden die Entscheidungen vor Ort getroffen, aber wir haben natürlich auch mitbekommen oder wurden auch mal nach unserer Meinung hier gefragt, Aber zum Beispiel war es so, dass einer oder den, zwei der Hauptdarstellerin zum Beispiel auch gar nicht gesagt wurde, die haben das Drehbuch bekommen, aber die, denen wurde nicht gesagt, wer der Regisseur ist. Die wurden sozusagen, die haben das Material bekommen und dann wurden die gefragt, wollt ihr da mitmachen oder nicht? Denen war klar, was für ein Risiko, dass es ein riskantes Projekt ist, aber der Name wurde denen nicht verraten. Genau, das sind zum Beispiel so Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen wurden. Aber ich denke, da kann dann auch Mohamed Rasselhoff nochmal wesentlich mehr erzählen. Und das tut er auch. Also der hat da auf jeden Fall schon einige spannende Geschichten auch in der Presse schon öffentlich gemacht. Aber die kann er dann besser erzählen als ich.
Naja, ein bisschen was kannst du ja sagen. Also zum Beispiel, ich weiß ja, dass gerade bei dem Film davor, das habe ich damals mitbekommen, den habe ich natürlich auch auf der Berlinale damals gesehen, dass er da oft aus der Ferne Regie geführt hat und dann Leute vor Ort das für ihn gemacht haben. Und er hat dann nur die Bilder gesehen und gesagt, okay, oder mach mal nochmal. War das hier auch so oder haben die beiden Schauspielerinnen ihn dann schon vor Ort am Set getroffen?
Unterschiedlich. Das war, so wie du das auch erzählt hast, aus dem vorigen Projekt. Es hängt natürlich davon ab, wo wird gedreht. Ne, dreht man mitten auf der Straße, dann konnte er natürlich nicht direkt vor Ort sein. Aber sind das abgeschiedene Drehorte, also sehr, sehr schöne Drehorte auch, teilweise in einer alten Ruinenstadt, teilweise in einem Landhaus mit einem großen Garten, also sehr, sehr schöne Orte, aber das sind natürlich die Orte, wo er dann vor Ort sein konnte, andere nicht. Aber es gab auch wirklich kritische Phasen. Einmal zum Beispiel gab es die Angst, dass die Sicherheitsbehörden etwas mitbekommen haben. Also es waren Polizeifahrzeuge in der Nähe, wurden gesichtet. Und das führte zum Beispiel dazu, dass 5 Tage einfach komplett das Set geschlossen wurde und die Dreharbeiten anhielten. Und da stellte sich dann heraus, dass die Polizei aus ganz anderen Gründen dort war. Aber das sind so Geschichten, die natürlich sehr nervenaufreibend sind. Also vor allen Dingen natürlich für die Leute vor Ort, aber auch für uns. Also mehrere Male, wo wir wirklich dachten, dass das Projekt vielleicht jetzt leider beendet werden würde. Und genau, das war von Szene zu Szene unterschiedlich, aber teilweise wirklich lustige Geschichten oder auch bittere Geschichten, wo Mohamed Rasselhoff sich dann auch, hat er dann auch selber mal erzählt, teilweise sich dann versteckt hat, dass es vom Set weggelaufen ist, dann mehrere Stunden sozusagen quasi an der Landstraße gewartet hat, um sicherzugehen, dass sozusagen keine Gefahr mehr da ist und dann später dann erst wieder vom Filmteam eingesammelt werden konnte. Also mal so, mal so.
Das ist auch eine Sache, die ich wirklich gar nicht einschätzen kann. Wie bekannt ist er denn im Iran? Also, weil die Filme laufen da ja nicht. Ist er da irgendwie so, wird er so vom Regime irgendwie so als Staatsfeind propagandamäßig dahingestellt oder wird er einfach so vom Regime komplett totgestiegen und den kennt eigentlich keiner, außer jetzt die Sicherheitsbehörden, die ihn dann wieder einfangen wollen?
Also ich bin da kein Experte, weil ich nicht mich täglich jetzt mit iranischen Medien auseinandersetze, aber es gibt, glaube ich, beides. Also es gibt die Strategie, das ist zumindest mein Eindruck, einmal natürlich auch Sachen totzuschweigen. Aber es gibt auch sozusagen die proaktive Umgangsweise, wenn klar ist, der Film wird laufen, die Leute im Iran werden das mitbekommen, zumindest die kinointeressierten Menschen, von vornherein möglicherweise dann auch das Filmprojekt, den Film oder den Regisseur zu diffamieren. Also das haben wir auch beobachtet. Die wussten natürlich nicht, worum der Film geht. Es war klar, der wird in Cannes laufen. Die waren natürlich sehr interessiert, dann den zu sehen. Und dann haben wir schon wahrgenommen, dass es teilweise Artikel dann auch gab oder Veröffentlichungen eher in staatstreuen Medien oder Nachrichtenagenturen, die sozusagen das Projekt von vornherein, ohne dass sie den Film gesehen haben, schon versucht haben, schlecht zu reden. Das gibt, glaube ich, beide Strategien tatsächlich.
Und was ich zumindest gelesen habe, ist, dass als klar war, dass er in Cannes im Wettbewerb laufen wird, dann auch so Beteiligte, die noch im Iran waren, dann auch mal zum Verhör da mitgenommen wurden und dann auch nicht ganz klar, ob sie da wieder rauskommen. Und dass denen dann nahegelegt wurde, mal bei Mohamed anzurufen und zu sagen, hey, zeig denen mal nicht, sonst passiert uns hier was. War dann sozusagen diese Entscheidung, wir ziehen das jetzt bis zum bitteren Ende durch, mehr oder weniger, egal was passiert, dadurch, dass alle von Anfang an wussten, welches Risiko sie angeht, sowieso immer klar? Oder gab es dann tatsächlich nochmal Diskussionen, wie man weitermacht?
Das war, glaube ich, die Sache, die von vornherein eindeutig und klar war. Also auch für alle Beteiligten, dass wenn es irgendwie möglich ist, wenn sozusagen das Material da ist, wenn die Drehtage alle wirklich erfolgreich zu Ende gebracht werden konnten, das Material dann hier ist, dass der Film dann auch herauskommt. Und auch Mahmoud Rasloff selber hat gesagt, in dieser sehr kritischen Phase, kurz nach Drehabschluss, als dann auch die Entscheidung kam, das Land zu verlassen, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass ein Gerichtsurteil einer mehrjährigen Gefängnisstrafe bestätigt wurde, genau sozusagen direkt nach Drehabschluss, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil sie dann schon von dem Projekt mitbekommen hatten. Und selbst in dieser Zeit war die ganz klare Ansage auch an uns, ihr habt das Material, egal was jetzt passiert, auch wenn ich verhaftet werden sollte, ihr habt sozusagen den Auftrag, den Film fertigzustellen und dann sozusagen herauszubringen. Und das gilt auch für alle anderen Beteiligten. Und ich muss sagen, dass ich wirklich sehr bewundere auch den Mut dieser Person, also von Personen, die kleinere Funktionen dort übernommen haben, aber auch den Schauspieler und Schauspieler. Also Soheila, auch eine Person, die dort die Mutter spielt im Film, also Hauptdarstellerin, auch sehr bekannt im Iran. Und die riskieren natürlich extrem viel, haben auch aktuell immer noch mit Repression zu kämpfen, aber wir hoffen tatsächlich, dass möglicherweise die Situation sich etwas entspannt und zum Beispiel auch Probleme bezüglich der Ausreise, dass das vielleicht aufgehoben wird und dass sie bald wieder frei reisen können. Also der Druck ist enorm, aber wir hoffen, dass es dann am Ende auch für alle Beteiligten irgendwie glimpflich ausgeht.
Ist denn das dann jetzt ein zweischneidiges Schwert, zum Beispiel mit den Oscars? Also was ist deine Einschätzung, wenn der Film jetzt den Oscar gewinnt? Würde das die Repressalien erhöhen oder sozusagen sogar dabei helfen, sie vielleicht zu liften? Also wären die dann erst richtig sauer oder sind sie dann sozusagen so in der Öffentlichkeit, dass sie dann lieber vorsichtig sind? Wahrscheinlich schwer zu einschätzen.
Also sauer sicherlich, aber alle Erfahrungen, spricht dafür, dass internationale Aufmerksamkeit immer hilft, Repressionen abzumildern, das Schlimmste zu verhindern. Also das gilt nicht nur für Leute, die als Filmemacher oder Filmemacherin tätig sind, sondern auch im Musikbereich Todesurteile, die entschieden wurden, die dann teilweise wieder zurückgenommen wurden. Also Protest, internationale Aufmerksamkeit hilft immer. Anders als man vielleicht denken mag, also man könnte ja auch denken, dass sozusagen Aufmerksamkeit eher das Problem verstärkt, aber es ist eigentlich alles, was ich bisher mitbekommen habe, genau andersrum. Also wenn das Gefühl da ist, die Welt schaut zu, dann kann man sozusagen die schlimmsten Auswirkungen der Repression ein bisschen abmildern. Und das Gefährlichste tatsächlich dann versuchen zu verhindern. Also auch wirklich, wenn wir dann über physische Gewalt bis natürlich hin zu Hinrichtungen oder sowas sprechen.
Und wie ist dann so jetzt gerade während der Dreharbeiten, du sitzt dann hier vielleicht ein bisschen machtlos in Hamburg, wie ist da so das Mindset? Also wie viel Prozent ist das Ziel, den Film fertig zu kriegen, ohne dass jemandem was passiert? Und wie viel Prozent ist, wir wollen den besten Film machen, den wir machen können?
Also es war lange Zeit wirklich sehr, sehr unsicher, ob es überhaupt klappt. Also wir haben uns große Sorgen gemacht, auch sozusagen im doppelten Sinne. Einmal natürlich menschlich, wie geht es den Leuten, die große Angst, dass sie verhaftet werden. Und gleichzeitig aber natürlich auch aus der Perspektive sozusagen der Produktion die Sorge, dass es reicht ja, wenn sozusagen am 5 Tage vor Schluss das Projekt auffliegt, dann ist sozusagen die ganze Arbeit, alles, was man reingesteckt hat, ist dann sozusagen futsch. Und diese beiden Sorgen zusammen, die haben uns natürlich sehr, sehr beschäftigt. Und wir haben während dieser Phase wirklich gefühlt immer nur von Drehtag zu Drehtag gedacht. Also das war immer so, einer ist geschafft, der nächste 37, 38, 39, das Material ist da, das nächste Material, und es war wirklich nicht sozusagen diese langfristige Perspektive, sondern immer von einem Tag zum nächsten.
Ich habe gelesen, 70 Drehtage, das ist ja nicht wenig, selbst für eine große Produktion. War das so geplant oder gab es dann immer wieder Schwierigkeiten, die das doch nochmal verlängert haben? Oder?
Das war tatsächlich so geplant, also auch sehr beeindruckend, wie letztendlich gut organisiert auch alles war. Und diese hohe Zahl an Drehtagen, das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass man unter diesen Bedingungen nicht so effizient arbeiten kann. Also ein kleines Team verlängert natürlich auch die Produktionszeit. Es gab auch, wie du beschrieben hast, auch Unterbrechungen zum Beispiel. Einmal aufgrund von Sicherheitsmaßnahmen, einmal aber auch aufgrund von plötzlichem Schneefall und Ähnliches. Aber das hat vor allen Dingen auch sozusagen mit diesen Maßnahmen zu tun. Man kann in so einem kleinen Team unter den Bedingungen einfach wesentlich weniger effizient arbeiten und deswegen diese enorme Länge, was natürlich gleichzeitig auch für die Nerven und für den Zustand der Person vor Ort natürlich auch ziemlich hart war.
Und nun ist ja der Film auch nicht kurz und dazu wirkt der ja null nach Kompromissen. Also es gibt ja auch großartige Regisseure, die dann halt einfach mit kleinem Team arbeiten und das sieht man auch und das macht die Filme nicht unbedingt schlechter. Aber das Ding hier ist ja echt episch und das wirkt überhaupt nicht so, als ob das jetzt irgendwie so heimlich und irgendwie unter schwierigen Bedingungen gedreht wurde. Also das zieht er dann ja, also nicht nur sein Wille, unbedingt Filme zu machen, sondern auch genau diesen Film zu machen, scheint ja dann auch wirklich riesig zu sein.
Also das würde ihn jetzt auf jeden Fall auch freuen zu hören, weil ihm natürlich macht er politische Filme. Natürlich geht es um den Inhalt. Natürlich spielt auch jetzt in der Nachbetrachtung die Geschichte um den Film eine große Rolle. Aber es ist ihm extrem wichtig zu sagen, dass er möchte sozusagen, dass der Film anerkannt wird, nicht wegen der Geschichte drumherum, sondern es ist ihm wichtig zu sagen, dass es trotz dieser Bedingungen möglich ist, einen qualitativ sehr anspruchsvollen und guten Film zu machen. Und das betrifft wirklich alles, also wirklich, was die Kameraführung angeht, sozusagen das Casting, das Bühnenbild, also der Versuch ist immer, dass sozusagen diese widrigen Bedingungen sich in so wenig wie möglich negativ sozusagen auf die Qualität des Films da ausschlaggebend sind.
Ich glaube auch, dass das mittlerweile wichtig ist, weil das klingt jetzt total böse und zynisch, aber vor 20 Jahren haben diese Geschichten wir haben den Film im Kuchen rausgeschmuggelt und so waren sozusagen der Talk des Festivals, was weiß ich, auf der Berlinale. Und da gab's diese Goodwill-Applaus-Sachen und sowas. Aber ich glaube, mittlerweile hat man sich da als Festivalgänger oder Kinogänger so ein bisschen dran gewöhnt. So im Iran funktioniert das halt so. Und wenn du jetzt noch so richtig durchschlagen willst, musst du halt zusätzlich auch noch verdammt gute Filme machen. Also ich glaube nicht, dass du in Cannes irgendwie durchgewunken wirst, nur weil du diese Hintergrundgeschichte hast. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Ist sicherlich von Festival zu Festival unterschiedlich und ich kann das jetzt auch nicht für alle Festivals beantworten, aber ich würde deiner Einschätzung zustimmen. In Cannes reicht es nicht aus, sozusagen eine dramatische Geschichte um die Produktion des Films herum zu haben, sondern da wird ziemlich knallhart geguckt. Denen ist es auch sehr wichtig, das zu betonen, vielleicht auch zu wichtig, dass sie unpolitisch sind und die gucken sozusagen, was sind die Filme, die sie gut finden. Beim Oscar natürlich hilft mediale Aufmerksamkeit, aber auch generell auf dem amerikanischen Markt, mein jetzt sozusagen Eindruck aus der Ferne, da kann sowas ein bisschen helfen, aber ausschlaggebend ist es nicht.
Ich sage immer, sowas kann helfen, dass Leute überhaupt einschalten, aber sie müssen ihn dann auch mögen, weil wenn sie nach 5 Minuten sagen, das langweilt mich zu Tode, ich gucke den nicht zu Ende, dann stimmen die auch nicht dafür ab. Ich meine, die Abstimmung ist geheim, ne? Das ist jetzt nicht so, dass die dann irgendwie als schlechte Menschen gelten, weil da weiß eh keiner, wofür die abgestimmt haben. Also dementsprechend, glaube ich, hilft es nur da. Und da muss man ja ganz klar sagen, ich bin jetzt auch nicht von all diesen schematischen politischen Fans des Irans ein großer Fan. Aber hier die erste Hälfte des Films so schon Familiendrama, aber mehr so Richtung 70er Jahre Paranoia-Kino. Und dann in der zweiten Hälfte alter Schwede. Also dann Western, Slasher, irgendwie Horror, da ist das irgendwie so eine richtige Genregranate, dann die da aus dem Food gezaubert wird. Und ich habe den in Cannes bei der Pressevorführung gesehen, also noch vor der Premiere abends. Und wir wussten ja nicht, was kommt. Also da war, glaube ich, auf der Presseseite stand ein Satz als Synopsis und ansonsten wussten wir nicht, welches Genre das ist. Wird das wieder ein Episodenfilm wie der davor oder ist das jetzt eine durchgängige Handlung? Oder wir wussten nichts, ne? Und wir haben da hat echt keiner mehr Luft geholt in den letzten halben Stunde, ne? Also das war wahnsinnig angespannt, die Spannung in deinem Kino und das im positiven Sinne. Und das nicht, weil es wichtig ist, sondern weil das halt eine Figurenkonstellation ist, die dann dermaßen mit Intensität aufgeladen ist in der letzten halben Stunde, Und ich habe ja schon viel, also wir verraten natürlich nicht, wie der Film endet, aber es gibt dann doch noch einen gewissen kathartischen Moment, wo ich jetzt schon gehört habe, dass es in vielen Vorstellungen auch spontan Publikumsapplaus dann gab. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich da einfach nochmal was entladen muss, weil das ist halt das Gegenteil von langweilig, der Film, ne?
Also ich fand es auch beeindruckend bei der Premiere, dass es wirklich Szenenapplaus gab. Habe ich, glaube ich, sehr, sehr selten im Kino so erlebt. Und für mich war es dann auch irgendwann schwierig, so ein Gefühl zu haben, funktioniert das mit der Spannung? Weil wenn man so ein Projekt betreut, man liest dann erstmal sozusagen das Treatment, ne, sozusagen die Kurzbeschreibung. Also von, sagen wir mal, 10, 15 Seiten bis zum Drehbuch, dann hat man das Drehbuch gelesen, dann bekommt man sozusagen die ersten Schnipsel zu sehen und man verliert dann irgendwann den Bezug zu der Geschichte als Ganzes und kann dann irgendwann gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, funktioniert das, ist es spannend, weil man die einzelnen Segmente so oft gesehen hat. Ich hatte aber schon ein gutes Gefühl, aber dann natürlich bei der Premiere, wo ich auch extrem aufgeregt war und wirklich irgendwann einfach nur noch wollte, dass der Film vorbei ist, um zu wissen, wie kommt der Film an. Da war dann schon der Eindruck, dass es tatsächlich gut funktioniert hat alles.
Und es gibt ja diese Pervertierung, nennen wir das mal, dass mittlerweile der Applaus in Cannes bei jedem einzelnen Wettbewerbsfilm von allen großen Trade-Magazinen mit der Stoppuhr gestoppt wird. Und statt darüber zu schreiben, was ein Film wohl ist und wie man das interpretieren könnte und ob er gut ist, wird nur noch mit Minuten gehandhabt da und jongliert, aber machen wir es jetzt einfach trotzdem auch mal. Ihr habt gewonnen. Ihr hattet 15 Minuten und damit den meisten Applaus aller Cannes-Wettbewerbsfilme in diesem Jahr. Wie fühlt sich das an, wenn man da steht und die Leute gar nicht mehr aufhören zu klatschen?
Das war, ja, ich glaube, es war einfach für alle sehr bewegender Moment. Das war auch insofern generell diese Zeit in Cannes sehr bewegend, weil auch dann das Team zusammengekommen ist, also Schauspielerinnen, zumindest die ausreisen wollten und konnten, und Personen, mit denen man aus der Ferne zusammengearbeitet hat und dann sozusagen in diesem Kino zu sein und dass dann der Film die Menschen so bewegt hat, das war ja ein sehr, sehr, sehr besonderer Moment auf jeden Fall.
Das muss ja auch wahnsinnig viel abgefallen sein, weil ich weiß, wie anstrengend es ist, unter normalen Bedingungen eine Cannes-Premiere eines Films vorzubereiten. Und ihr habt nebenbei noch einen Regisseur, der kurz vorher aus dem Iran flüchtet. Und ihr konntet den in der Zeit ja nicht mal kontaktieren. Der hat doch alle Handys dagelassen und ist zu Fuß über die Berge. Also wie?
Genau, es gab da eine, ja auch eine, wie du gesagt hast, eine kurze Zeit, wo kein Kontakt möglich war. Es war wirklich sehr besorgniserregend, sehr stressig auch, weil es musste eine Entscheidung gefällt werden. Es gab diese Deadline für Cannes und ich weiß nicht, wie oft ich dann auch Deadlines immer wieder nach hinten schieben musste. Die Auswahl oder unsere Bitte auch in Cannes, dass der Film eher zum Ende des Festivals gezeigt wird, hatte auch damit zu tun, wir haben wirklich jeden einzelnen Tag gebraucht und letztendlich ja, war es dann einfach ein Geschenk, dass Mohamed Rasoulof dann auch in diesen letzten wenigen Wochen dann auch tatsächlich vor Ort dann sein konnte. Also in Hamburg, um dann die finalen Entscheidungen, um den Film überhaupt auf großer Leinwand zu sehen. Also es ist extrem wichtig, wenn man sozusagen die Tonmischung macht und auch die Bildbearbeitung, den Film in einem richtigen Kinosaal unter den richtigen Bedingungen mit der richtigen Farbe, nicht irgendwie auf dem Fernseher oder auf dem Laptop. Auch im Tonstudio, der ist dann sozusagen in 7.1 dann auch abgemischt worden, der Film, also Surround Sound. Und das kann man natürlich zu Hause im Zimmer sehr schwer nachstellen. Und dann die Möglichkeit zu haben, dass Mohamed Rasoulof dann den Film unter diesen Bedingungen sehen konnte und wie viel er dann noch in diesen letzten Momenten dann an wichtigen Änderungen noch vorgenommen hat, die wir sozusagen, die künstlerisch jetzt nicht so viel beigetragen haben, ja, Entscheidungen, die dann, glaube ich, dann noch sozusagen das i-Tüpfelchen und den wahrscheinlich den wichtigen Ausschlag noch gebracht haben, diesen Film dann zum wirklich guten Film zu machen.
Gab es denn nach Cannes, dann ging es dann noch mal ein paar Wochen weiter, noch so die letzten Prozent rauszuholen oder war das dann auch wirklich die finale Fassung?
Ich überlege gerade, ob man sowas sagen kann oder nicht. Minimale Änderungen haben wir dann noch gemacht.
Warum nicht? Also ich finde immer so, Film ist mittlerweile ja doch, seitdem es 35 Meter nur noch selten gibt, zumindest so ein bisschen so ein lebendes Ding. Ich habe es auch immer lieber, wenn es so eine wirklich finale Fassung gibt, damit ich auch weiß, dass ich den Film gesehen habe, weil für mich ist das immer der Film. Also habe ich ihn offensichtlich noch nicht gesehen, weil ich habe nur den in Cannes gesehen. Muss ich doch nochmal rein jetzt im Kinostart. Aber ja, also finde ich schon spannend. Aber wenn dann sozusagen, ihr hattet diese 15 Minuten, ihr habt es endlich auf der Leinwand gehabt, war dann am nächsten Tag trotzdem noch eine kleine Enttäuschung da, dass es nicht wie von doch vielen prognostiziert die Goldene Palme wurde, sondern in Anführungszeichen nur der Spezialpreis? Oder war da war das so überwältigend, dass man da nicht so die Kraft für hat?
Also unser Ziel war es, dass er in Cannes im Wettbewerb läuft. Und wir waren unglaublich froh und erleichtert, dass wir es geschafft haben, ihn rechtzeitig fertigzustellen und dass er dann auch ausgewählt wurde für den Wettbewerb. Und natürlich gab es dann während des Festivals sehr viel Zuspruch, sehr gutes Feedback haben wir bekommen von unterschiedlichsten Personen, also vor allen Dingen auch von Journalistinnen und Journalisten, die wirklich natürlich auch sehr viele Filme dann schauen und alle Wettbewerbsfilme sehen. Und natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir sozusagen auch den Hauptpreis bekommen haben, aber wir sind sehr froh, dass wir diesen speziellen Jurypreis bekommen haben und vor allen Dingen, was jetzt auch dann in den Monaten nach Cannes passiert ist. Also Cannes war unglaublich wichtig, unglaublich schön, aber die ganzen Publikumspreise, die wir jetzt auch erhalten haben, also direkt danach gab es schon in Sydney sozusagen den Publikumspreis vom Festival, auch in den USA, wo der in den letzten zwei Monaten auf vielen Festivals war. Ich glaube 7 oder 8 Publikumspreise und das sind natürlich auch nochmal sehr besondere Preise, weil das zeigt, dass der nicht nur sozusagen vom Fachpublikum, von Journalistinnen und Journalisten Anerkennung findet, sondern auch sozusagen wirklich vom breiten Publikum und
ja, das merkt man ja, wenn man den Film guckt. Also ich meine, da sollten jetzt die Leute draußen echt mal über den Schatten springen und nicht nur beim Festival, wo man eh sagt, ich guck mal ein bisschen was Anspruchsvolleres, als ich das normalerweise tue, weil es halt ein Festival und ich mache jetzt mal Kultur. Der Film hier ist nicht nur Kultur, sondern der ist vor allen Dingen halt sauspannend. Also das hat man ja bei solchen Arthouse-Filmen auch nicht, dass die auf einmal spannender sind als die meisten Thriller, die ich dieses Jahr gesehen habe. Deswegen, das kann man auch sehr gut als Unterhaltungsfilm gucken, der dann nebenbei halt auch ein paar wichtige Elemente hat, aber also man langweilt sich da nicht. Das ist nicht anstrengend, ihn zu gucken, das ist nicht irgendwie ich mache jetzt mal was, weil ich Kultur machen will, sondern das ist sauspannendes Thriller-Kino oder Paranoia-Kino.
Ja, das freut mich natürlich zu hören, wenn du das so sagst.
Genau, ich würde auch sagen, mit der Empfehlung, dabei belassen wir es. Es sei denn, du hast noch tolle Geschichten, die du erzählen willst. Sonst würde ich einfach sagen, Leute, traut euch. Ihr habt eine geile Zeit im Kino. Die 2 Stunden 45, ne, ist jetzt am Ende.
Ja.
Die vergehen wirklich wie am Flug. Also ich habe die null gemerkt. Damals und ich hatte da schon 2 Wochen Cannes hinter mir, das heißt, mein Hintern tat eigentlich schon weh, aber das habe ich bei dem Film auch nicht gemerkt und 26. Dezember, direkt nach Weihnachten, ist eigentlich ein schönes spätestes Weihnachtsgeschenk, mindestens für alle Cineasten da draußen, für dieses E-Pflichtprogramm, aber ich würde in diesem Fall echt sagen, nee, das können auch Leute, die für Unterhaltung ins Kino gehen, sollten das auf jeden Fall auch tun.
Ja, ich glaube, dem kann ich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich freue mich natürlich, wenn viele Leute den sehen und dass sie dann auch einiges mit nach Hause nehmen nach dem Screening.
Super, danke dir, ne?
Sehr gerne.
Ciao.